Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wer zum ersten Mal heute hier ist, weiß nicht, wer ich bin. Ich bin Christoph und Pastor dieser Gemeinde hier und das ist ein Bild von mir. Wer von euch fährt Ski oder Snowboard? Ich muss mal kurz so ein bisschen... Oh, das sind aber wenige. Wer von euch fährt so richtig saugut Ski oder Snowboard? Ja? Es melden sich immerhin noch einige. Okay. Ich hoffe, dass die meisten von euch, auch die, die nicht Ski fahren, sich ein bisschen in das reinversetzen, was ich jetzt erzähle. Und dass einige von euch so gut Ski fahren, um das vielleicht sogar schon erlebt zu haben, was ich jetzt erzähle. Man muss nicht top dafür fahren. Ich habe das schon mal erzählt auf der Freizeit, nämlich, also, was weiß ich, wie viele jetzt von denen heute da sind. Einige von euch hören das jetzt zum zweiten Mal. Stell dir vor, stahlblauer Himmel, ist ja heute nicht so schwer. Die Sonne knallt, Pulverschnee und du fährst in den perfekten Hang ein. Je nachdem, was für dich ein perfekter Hang ist, hat er entweder unverspurten Tiefschnee oder es ist so wie am Reißbrett entworfene Buckelpiste oder es ist einfach eine dieser Pisten, wo gerade die Pistenraupen runter sind und wo so diese rillenartige, griffige Oberfläche jetzt ist. Ja? Auf jeden Fall, du fährst in die für dich perfekten Hang ein. Wenn du mit Musik auf dem Ohr hörst, spielt der Sampler jetzt gerade ein Lied, das du eigentlich lauter machen würdest, wenn du noch Zeit dazu hättest. Der Hang ist steil, aber nicht zu steil. Und jetzt konzentrierst du dich auf die nächsten, sagen wir, 20 Schwünge, dann bist du unten. Und du fokussierst dich auf die nächsten 10 Meter vor dir. Und dann fährst du ein und die Bewegung gelingt perfekt. Findest du jedenfalls, vielleicht sitzen Leute im Lift und denken, aua, das sieht aber komisch, aber du findest, es gelingt perfekt. Ja, der Ski greift oder er dreht wie auf Butter. Und es entsteht so eine Art Rausch. Du beherrschst, was du tust, mühelos. Das ist Flow. Das ist Flow. Flow entsteht nicht nur beim Skifahren, sondern wenn jemand voll gefordert ist, aber nicht überfordert. Also wenn du dich konzentrierst, dann gelingt es dir. Es ist eine Mischung aus Anstrengung und Leichtigkeit. Flow ist auch das, was der Clip am Anfang zeigte. Ja, deswegen habe ich den ausgesucht. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder von Flow. Drück mal eins weiter. Das ist auch Flow. Konzentriert malende Kinder. Hat jemand von euch früher diese eigentlich im Ergebnis relativ hässlichen Plastikmodelle zusammengebaut, so Flugzeugträger oder Motorräder oder was? Da konnte ich Flow erleben. Also stundenlanges konzentriert sein und die Welt um mich herum vergessen. Das hier ist auch Flow. Ist ein bisschen dunkel. Du kommst in einen Raum, in dem gerade ein Musiker so ein bisschen vor sich her klimpert. Das ist mir auf der Freizeit passiert. Nur so zum Spaß. Ja? Er bemerkt dich nicht, dass du in den Raum kommst. Und er spielt mit einer gewissen Selbstvergessenheit. Und wenn er dich bemerkt, ist es fast wie wenn er aufwachen würde. Flow. Das letzte ist auch Flow. Das mögen Eltern normal nicht so. Kann man das sehen, dass da links der Junge da, ne, was er gerade tut? In seinem Auge spiegelt sich ein Computerbildschirm, würde ich behaupten. Ich glaube, der Reiz von Computerspielen liegt auch da drin. Du konzentrierst dich und du beherrschst eine Welt, die du sonst in der Realität wenig beherrschen würdest. Es gelingt dir, aber es fordert auch deine volle Aufmerksamkeit. Merkmale von Flow sind also zum Beispiel, dass die Zeit vergeht. Manche Menschen erkennt man an ihrer Zunge, wenn sie im Flow sind. Sie machen irgendwie sowas. So, Flow ist eine Art von Glückserfahrung, die wir selber herbeiführen können, wenn wir uns auf das konzentrieren, von dem wir wissen, es gelingt uns in der Regel. So, Flow. Genau das, Flow, braucht die Kirche, unsere, überhaupt die Kirche. Wir wollen uns auf etwas konzentrieren, fokussieren, auf die nächsten 20 Schwünge, auf ein paar Dinge, die wichtig sind, Und wir erhoffen uns, dass dann eine Bewegung entsteht, die uns gelingt. Und die auch mit einer gewissen Leichtigkeit gelingt. Wir wollen nicht in einen Hang einfahren, der uns total überfordert und wir krampfen uns darunter, weil wir uns vorgenommen haben, das und das zu tun, sondern wir wollen uns auf was konzentrieren und dann Flow erleben. Wir haben uns im Herbst als Leitungsteam 2 Tage zurückgezogen, so auf eine Klausur und ein paar Sachen überlegt. Unter anderem auch, was sollen die Schwerpunkte von 2011 sein? Worauf wollen wir uns fokussieren? Und es sind 3 Kernherausforderungen, von denen wir glauben, die sind jetzt dran. Und es sind eigentlich einfache Dinge, also sie sind einfach zu verstehen, nicht ganz unbedingt nur so simpel umzusetzen. Das erste, Beziehung leben. Das zweite, das Buch lesen. Also wer lesen kann, ist dabei. Drittens, die Stadt lieben. Um diese 3 Themen geht es in unserer ersten Reihe und wird es auch noch öfter in diesem Jahr gehen. Wir werden uns euch immer mal wieder an Flow erinnern. So, und heute, das war jetzt die Vorrede, heute also der erste Punkt, Beziehung leben. Und dazu ein kleiner Clip, ein Film, den es leider nicht mehr zu kaufen und auch nicht mehr in der Videothek gibt, jedenfalls nicht da, wo ich gefragt habe. Also haben wir ihn runtergeladen, RTL, ganz legal, aber nicht ganz so super Qualität, geht aber. Ich bin Sam, ein geistig behinderter Vater auf dem Stand eines 7-Jährigen, hat eine Tochter. Er ist gespielt von Sean Penn, geht mit seiner Tochter Schuhe kaufen und er hat so seine Freunde dabei. Die sind so ähnlich drauf wie er. Beziehung leben, ne? Füreinander da sein, mitunter auch zusammen mit merkwürdigen Zeitgenossen. Darum geht's heute. Die erste Kernherausforderung, die wir sehen für dieses Jahr, ist also, um es mit einem ein bisschen langweiligen Wort auszudrücken, Gemeinschaft. Oder das Netzwerk zwischen Menschen, um es technischer zu sagen. Dieses Thema ist nicht irgendein Randthema, wo man sagen kann, naja, darum kann man sich auch mal Gedanken machen, sondern es gehört absolut zu Recht unter die Top 3. Erinnert ihr euch an die letzte Predigt vor Weihnachten, die ich gehalten habe? Ich will jetzt keine Antwort, weil das ist immer eine gefährliche Frage, sowas. Wahrscheinlich erinnert ihr euch nur vage. Da oben war ein Bild zu sehen von 3 tanzenden Mädchen, die hatten sich so in der Mitte an den Händen und drehten sich so im Kreis. Und ich habe gesagt, so sei Gott. Gott wird in der Tat in der Bibel beschrieben als ein Wesen, was in sich Gemeinschaft ist, was in sich Liebe ist, wo sich einer um die anderen 2 dreht. 3-Einigkeit, Trinität. Gott ist wesenhaft Liebe. So, und jetzt rase ich in den nächsten 90 Sekunden von dem Anfang der Bibel, wo Gott schon als ein Wir beschrieben wird, durch die Bibel bis zu einem Text, um den es heute geht. Guck bitte nicht auf die Uhr, aber ich glaube, viel länger als 90 Sekunden dauert das nicht. Also, der 3-einige Gott macht Menschen. Und von diesem Mensch wird gesagt, er ist ihm ähnlich. Also er ist ebenfalls Beziehungswesen, nicht in sich. Das wäre schwierig, wenn wir uns als mehrere empfinden. Aber absolut auf Beziehung angelegt, zum Gott und zu anderen Menschen. So, und dann beschreibt die Bibel auf den ersten Seiten, wie diese Beziehung kaputt geht, zu Gott und zu anderen Menschen als Folge. Und dann erzählt die Bibel durch das Alte Testament die Geschichte der Wiederaufrichtung von Gemeinschaft. Gott gründet eine Gemeinschaft, genauer gesagt ein Volk. Und dieses Volk soll wieder Beziehung zu Gott leben und soll wieder Beziehung untereinander leben, die funktioniert. Das mosaische Gesetz soll das regeln, dass das klappt. Und aus diesem Volk entsteht dann, jetzt sind wir schon im Neuen Testament, entsteht dann ein Mann, der diese Geschichte zu ihrem Höhepunkt bringen soll. Die Geschichte der Wiederaufrichtung von Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Jesus Christus. Und der Text, den ich euch gleich vorlese, ist eine der längeren letzten Reden am Ende des Lebens von Jesus. Eigentlich keine Rede, ein Gebet. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, so nennen wir es. Jetzt sind hoffentlich ungefähr 91 Sekunden vorbei. Ihr seht das Gebet da oben. Absichtlich so klein und so grau geschrieben, dass ihr es gar nicht in die Versuchung kommt, es jetzt mitzulesen. Das müsst ihr gar nicht. Der Text ist ziemlich lang und auch ziemlich komplex. Also ich habe gedacht, oh, beim Lesen entsteht jetzt wenig Flow. So. Aber dieses Gebet ist echt wichtig. Es fasst wie ein Testament zusammen, worum es Jesus ging. Und Jesu Leben fasst zusammen, worum es Gott ging. Und dieses Gebet setzt den Fokus absolut bei Beziehung. Ich versuche jetzt mit reinzunehmen in die Situation damals, in das Gebet damals. Wir huschen dann so ein bisschen durch die ersten Teile dieses Gebets, bleiben ein bisschen länger hängen am letzten Teil des Gebetes. Und dann ziehe ich da drei Konkretionen raus, die das für uns bedeuten könnte. Also, die Situation. Man muss das ein bisschen vor Augen haben, um sich da reindenken zu können. Jesus hat 3 Jahre mit 12 Männern zusammengelebt. Da war noch mehr drumherum, aber mit 12 intensiv. Wirklich zusammengelebt, tatsächlich Leben geteilt. Diese 13, die verbindet eine Beziehung, die kann man eine echte Männerfreundschaft nennen. So, und jetzt entsteht das Ende dieser gemeinsamen Zeit voraus, direkt voraus. Also morgen wird sich alles ändern. Es ist der letzte Abend vorher. Und die Gruppe hat gerade zusammen Abend gegessen, wie sie das oft getan haben, aber jetzt war Passafest. Sie haben das Passamahl zusammen gefeiert, ein rituelles Mahl, und Jesus beschreibt plötzlich innerhalb dieses Mahles, nimmt er Brot und Wein und teilt das und sagt, Leute, so wie dieses Brot verteilt wird, so wie dieser Wein rumgeht, so werde ich morgen mein Blut vergießen für euch, für eure Gemeinschaft, für das hier. Und dann hat er Wasser, so in einer Schüssel, unter ein Handtuch genommen und angefangen, den Jüngern, seinen Freunden, die Füße zu waschen. Finden wir heute schon unangenehm. Damals absoluter Sklavendienst. Die Jungs sind entsetzt und er sagt, so funktioniert Gemeinschaft. Geht so miteinander um, dient einander, achtet den anderen höher als euch selbst. Macht das in Zukunft so. So, dann ist Judas verschwunden und dann sind sie raus auf die Straße. Runter ins Kidron-Tal, durch die nächtlichen Straßen gewandert, und Jesus redet weiter während dieser Zeit. Er redet davon, dass sie mit ihm in Verbindung bleiben sollen. So wie Reben an einem Weinstock. Vielleicht sind sie an einem Weinberg gerade vorbeigelaufen, was weiß ich. Und er sagt, das wird möglich sein, dass ihr mit mir in Verbindung seid durch meinen Geist. Und er versucht ihnen zu erklären, was das ist, der Heilige Geist. Und er nennt sie Freunde, nicht mehr Knechte. Er sagt, wir haben keine Beziehung wie Herr und Knecht, sondern wie Freunde. Und er sagt ihnen, liebt einander. Liebt einander so, wie ich euch liebe, so wie Gott mich liebt. Lebt das weiter. Und dann sagt er ihnen noch, und die Welt wird übrigens mit euch und eurer Gemeinschaft ein Problem bekommen. Sie wird euch hassen. Aber gebt nicht auf, verliert nicht den Mut. So, also, die Situation ist eine kleine, verschworene Gemeinschaft, die weiß, dass sie ihren Leiter verliert, drückt sich dadurch die Nacht, und schon morgen werden sie in der Gefahr stehen, zerrissen zu werden. Und darum betet Jesus. Mittlerweile sind sie am Fuße des Ölbergs, so durch das Kidron-Tal durch, am Fuße des Ölbergs, wo der Garten Gethsemane liegt. Und er betet für diesen kleinen Haufen verwirrter Leute, die Angst vor morgen haben. Und er betet laut, sie hören mit. Und jetzt lese ich dieses Gebet so langsam, stückchensweise vor. Mach immer einen kurzen Halt, ich kann dem nicht total gerecht werden, das ist viel zu dicht, aber so, dass wir eine große Linie erkennen da drin. Und dann bleiben wir bei den letzten Versen so hängen. Johannes 17. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Da sagen wir ja schon, oh Pause, ich muss mal nachdenken, was er da nicht sagt. Ne? Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht. Denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Kurzer Break. Versucht die große Linie des Gebetes so zu zeichnen. Herrlichkeit taucht hier dauernd auf, ne? Er redet von seiner Herrlichkeit, von Gottes Herrlichkeit. Das klingt ein bisschen geheimnisvoll. Zusammengefasst sagt er im Prinzip, dass er der Welt Gottes Gesicht gezeigt hat. Herrlichkeit, das, wie Gott ist. Wie Gott ist. Und dass nun die Welt sehen wird, wer er ist. Und er denkt dabei ans Kreuz. Dort wird man sehen, wer ich bin, wie ich bin, wie Gott ist. Einer, der sich opfert für andere. Weiter. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Er meint diese 12 da, ne? Sind nur noch 11 jetzt. Dir haben sie schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir gegeben hast. Und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, ist auch dir und dein Eigentum ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Das betone ich jetzt so, weil es mir so wichtig ist. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Also, die große Linie wieder, dieser kleine Haufen Leute hat begriffen, worum es geht. Sie sind deshalb etwas Besonderes. Klein, ängstlich, vielleicht von anderen so ernst genommen wie diese 5 mit dem Luftballon. Aber sie haben erkannt, welche Verbindung zwischen Gott und Jesus besteht und glauben es. Und deshalb sind sie unheimlich wichtig. Jesus betet für sie, weil sie sozusagen eine Keimzelle einer neuen Welt sind, einer neuen Art zu leben. Und dann sagt er dieses, was ich eben betont habe, was unheimlich wichtig ist, um im Verständnis des Textes zu bleiben. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. In dieser Gruppe zeigt Gott sozusagen sein Gesicht. In dieser Gruppe zeigt er sein Gesicht. Wie? Ich lese weiter. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Keiner von ihnen ist verloren gegangen. Nur der eine, der verloren gehen musste, damit die Voraussagen der Heiligen Schrift in Erfüllung gingen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu dir. Ich sage dir dies, ich muss gerade gucken, wie weit ich lesen wollte, ja. Ich sage dies alles, solange ich noch bei ihnen in der Welt bin, damit meine Freude ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. Ich habe ihnen dein Wort weitergesagt, deshalb hasst sie die Welt. Denn sie gehören nicht zu ihr, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben. Wieder ganz kurz der Kerngedanke. Jesu Gebet ist, dass diese Truppe da eins bleibt. Ja, so wie ich und du eins sind, sagt er. Und jetzt könnte so langsam klar werden, was das soll, diese Geschichte, die ich erzählt habe, von Schöpfung bis zu diesem Gebet, wo die rote Linie ist. Ne? Gott ist Beziehung. Gott und Jesus stehen in einer unglaublich engen Beziehung. Und in dieser Gruppe zeigt sich Gottes Wesen, wenn sie Beziehung leben. Und zwar, wenn sie eine Einheit leben, wie sie der Welt als Ganzer verloren gegangen ist. Deshalb sagt er, sie sind nicht wie diese Welt, sie sind nicht von dieser Welt, sie sind anders. Diese Jungs sendet er in die Welt, wie er selbst sich in die Welt gesandt wusste. Und er sagt ihnen quasi, zeigt der Welt mein Gesicht, indem ihr Einheit lebt. Zwischen Gott und Mensch, diese Beziehung wieder lebt, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Und das wird möglich, weil Jesus diesen letzten Schritt gehen wird, morgen am Kreuz, um Beziehung wieder möglich zu machen. So, und jetzt sind wir bei den letzten 4 Versen angekommen und die sind ziemlich einfach. Wenn ihr genau zuhört, merkt ihr, dass Jesus eigentlich zweimal dasselbe sagt. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Das sind wir. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jetzt fängt er praktisch nochmal von vorne an. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind. So wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Da kommen jetzt eigentlich noch 4 Verse, aber die sparen wir uns eigentlich, weil ihr das im Kopf behalten sollt. Merkt ihr, diese Verse drehen sich jetzt um den Kern, um den es geht. Hierauf wollen wir uns in 2011 fokussieren und hiervon erhoffen wir uns Flow. Was sagt er? Gott ist in sich Beziehung, Einheit. Jesus und sein Vater leben Einheit. Und genauso sollen wir das leben, mit Gott und untereinander. Und die Folge davon, so eine Gemeinschaft wird die Welt beeinflussen. Sie verändern, wird einen Unterschied machen. Man wird Gott in dieser Einheit erkennen. In einer Kirche, die Beziehung lebt, spiegelt sich der Himmel, Gottes Gesicht. Und der Flow, der daraus entsteht, würde die Welt verändern. So, angenommen, du findest diesen Gedanken bisher ganz cool oder okay oder begeisternd. Was machst du damit mit in der nächsten Woche? Wenn du dich morgen vielleicht schon nicht mehr erinnern kannst, was genau hat er gesagt, irgendwas mit Skifahren. Was machst du? Wahrscheinlich nichts. Wenn wir diesen Gedanken so groß lassen, Einheit, die Gott widerspiegelt, dann fürchte ich, ist er zu groß, zu abstrakt. Und aus einer Predigt oder einem Gottesdienst, wo wir nachher nicht irgendwas anders machen, die kann man sich eigentlich auch versparen. Auf jeden Fall entsteht kein Flow daraus. Darum versuche ich das jetzt in 3 Schritten kleiner, konkreter zu machen und danach zu jedem dieser 3 Schritte nochmal eine ganz praktische Idee zu sagen. Also, was bedeutet es, dass ich in unseren Beziehungen, in Beziehungen in der Kirche, in der Gemeinde, in deiner Mini-Church, was immer, Gottes Wesen widerspiegelt? Das Erste, was es bedeutet, du findest Gott nur im Anderen. Du findest Gott nur im Anderen. Ich weiß schon, Menschen finden Gott auch in einem Sonnenuntergang auf einer karibischen Insel. Oder Menschen finden Gott, indem sie dieses Buch lesen. Oder Menschen machen Klausur im Kloster, schließen sich in der Zelle ein, beten und finden Gott. Ganz allein. Aber wenn das alles ist, also wenn sich Gottes Erfahrung, wenn das eine einsame Sache zwischen dir und Gott ist und bleibt, dann behaupte ich, dass du ein verzerrtes Bild von Gott bekommst. Weil Gott in sich Beziehung ist und weil er Beziehung schafft unter Menschen. Das ist sozusagen sein Core Value, ja, sein Fokus. Das sind die nächsten 10 Meter und die nächsten 10 Kilometer, auf die er sich konzentriert. Gemeinschaft zwischen Menschen wiederherstellen. Also deswegen sage ich, mit Gott in Verbindung kommen, bringt dich immer in Verbindung mit anderen Menschen. Wenn die Beziehung mit Gott in Ordnung kommt, entsteht immer eine Sehnsucht, dass Beziehung zwischen Menschen wieder in Ordnung kommen muss. Weil das Gottes Sehnsucht ist sozusagen. Als Jesus gefragt wurde, worum es im Glauben, im Kern, in der ganzen Sache wirklich geht, hat er gesagt, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tu das und du bist genau auf der richtigen Spur. Diese 3 kannst du aber nur im Gesamtpaket bekommen. Du kannst nicht Gott lieben, aber das andere nicht. Das heißt also auch, umgekehrt, wenn du Gott suchst, wenn du vielleicht in letzter Zeit Gott in der Realität vermisst, dann such Beziehung zu realen Menschen. Wie sagt er hier? Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. Das ist eine absolut steile Aussage. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, wie du mir. Ich lebe in ihnen. Das, wie ich und du, also jetzt aus Jesu Sicht gesprochen, Gott, wie das ist, das, wie wir sind, wie du bist, das liegt in dieser Gruppe von Menschen jetzt. Da ist es jetzt zu finden. Ich lebe in ihm. Du findest Gott im Anderen. Ich mache das gleich noch konkret, was das bedeuten könnte. Was daraus für ein Schritt entstehen könnte. Zweitens, Beziehung wie im Himmel. Beziehung wie im Himmel wäre eine Konkretion. Wenn man Gott im Anderen findet, dann ist Kirche ein Stückchen Himmel. So, jetzt sagen einige, habe ich erlebt. Vielleicht zum Beispiel bei der Freizeit so, wenn man mit 200 netten Leuten zusammen ist 3 Tage, dann manchmal fühlt sich ein bisschen was davon so wie Himmel an. Und andere sagen hier, boah, ich hätte ein paar Gegenbeispiele, darf ich mal? So, und deswegen ist jetzt spätestens die Zeit, wo es dran ist, unsere romantischen Gefühle, die wir mit Gemeinschaft verbinden, auch ein bisschen zu relativieren. Ich denke, wenn ich sowas sage, Beziehung wie im Himmel, nicht an paradiesische Zustände, ich denke nicht an Harmonie, alle haben sich lieb, jeder kriegt Streicheleinheiten, wir sind so nett zueinander. Das meine ich eigentlich nicht so. Und wenn du kuriert bist von dem Gedanken, dass Kirche eine heile Welt ist, dann ist das ganz gut. Da bist du der Realität schon ganz schön nah. Und ich habe gedacht, zeigt die Bibel eine einzige menschliche Gemeinschaft, die heile Welt ist? Ich habe keine gefunden. Man kann im Alten Testament anfangen, diese 12 Stammväter Jesu, Stammväter des Volkes Israel, diese 12 Brüder, ne? Was da abging. Die verkauften einander als Sklaven, die betrugen ihren Vater, Sexskandale spielten eine Rolle. Man legte auch mal schon Leute um, die haben nicht so. Also, da weißt du gar nicht, ob du die kennenlernen willst. So. Und dann die 12 Jünger Jesu. Manchmal sind die besser mit einem Sack Flöhe zu vergleichen, als mit einem so richtigen, schlagkräftigen Team, was eins ist und weiß, was es will. Oder dann, man kann ja sagen, ja gut, das ist ja alles noch, da wussten sie noch nicht, das haben sie dann nachher gelernt, das ging dann alles besser. Wenn man sich die ersten Kirchen anschaut, die Paulus gegründet hat, chaotisch teilweise, ja, Juden und Heiden, spinnefeind sich eigentlich, müssen jetzt plötzlich miteinander klarkommen, in einer Kirche. Reiche und Sklaven sitzen am selben Tisch nebeneinander und der Reiche findet, dass der Sklave stinkt. Das riecht er einfach. Sitzt aber nah. Männer sollen Frauen plötzlich ernst nehmen. Haben wir gelernt. Damals neu. Paulus schreibt diesen Gemeinden so Sachen wie, ihr Reichen, ihr könnt euch wirklich nicht betrinken, wenn Abendmahl ist. Nur weil ihr ein richtiges Gelage macht und wenn die Sklaven von der Arbeit kommen, dann gibt's nichts mehr. Das geht nicht. Oder er schreibt einer Gemeinde, ihr führt Prozesse gegeneinander. Was? Habt ihr keine anderen Mittel, als gegeneinander zu prozessieren? Oder einmal, das passt jetzt nicht ganz, aber um nur mal deutlich zu machen, was da abging. Sagt er sowas Ähnliches wie, okay, also Beziehung ist wichtig, ja, andere lieben auch, aber ihr könnt doch nicht mit eurer Stiefmutter ins Bett gehen. Das geht auch nicht. Und auch nicht nach dem Gottesdienst ins Bordell. Das waren Kulturen, aus denen die Leute kamen und verschiedene Hintergründe, aus denen sie kamen, die machten manche Dinge echt chaotisch. Leute, hört auf, euch um theologische Fragen zu streiten. Parteiung zu bilden. Also solche Sachen muss Paulus den ersten Gemeinden schreiben. Kirche war keine heile Welt. Weil, natürlich einfach, weil sie aus Menschen bestand, aber auch vor allem, weil sie ein Ort war, an dem so verschiedene Menschen, die sonst eigentlich nichts miteinander zu tun haben, wieder Gemeinschaft leben, weil Gott sie aufrichten will. Wie im Himmel. Das meine ich mit wie im Himmel. Dort wird auch Millionär und Obdachloser zusammen sein. Prostituierte und Spießer, FDP-Wähler und Öko-Freak. Türke und Deutscher. Professor und Sonderschüler. So sieht der Himmel aus. Und wir müssen uns fragen, wollen wir das? Wenn wir das wollen, wird das wahrscheinlich nicht so lila Eierkuchen. Friede, Freude, ne? Schätze ich. Sondern dann würde das Arbeit sein. Und das ist gar nicht so romantisch. Also eine Gemeinschaft, die an den Himmel erinnert, wird eine Gemeinschaft mit Menschen sein, wo einige dabei sind, wo ich sage, naja, da entsteht nicht so automatisch Flow zwischen uns. Normalerweise hätte ich mit denen nichts zu tun. Deshalb ist die Kirche auch keine heile Welt. Und dieser Haufen, den Jesus da vor Augen hat, übrigens auch nicht, total nicht. Da sitzt der Kollaborateur mit dem Terroristen in einem Boot. Der Kollaborateur mit der Diktatur und der Terrorist, der dagegen war. Ne? So, dritter Punkt. Verändert die Welt. Also, die Kirche ist ein bisschen wie im Himmel und das würde die Welt verändern. So eine Kirche mit allen Unzulänglichkeiten verändert die Welt. Jesus sagt, die Welt wird erkennen, wenn ihr so lebt. Unser Globus lautet an nichts mehr als an zerstörter Beziehung. Wenn du jetzt an eine kaputte Ehe denkst, dann meine ich genau das. Oder wenn du an Terroranschläge gedacht hast, dann meine ich genau das auch. Oder wenn du an Schüler denkst, du bist Lehrer, du hast Schüler, deren Sozialverhalten, sagen wir mal, ist ausbaufähig, meine ich genau das. Beziehung ist kaputt, gestört, schwierig. Nichts ändert die Welt so wie ein Ort, an dem Beziehung, sagen wir mal, an dem an Beziehung wieder geglaubt wird und wo Beziehung wieder gelebt wird, heil wird. Und diese Chaoskirche damals, ich gebe zu, ich habe vor allen Dingen Beispiele aus der Korintherkirche genommen, die waren besonders chaotisch. Diese Chaoskirche damals, die haben innerhalb von 300 Jahren ein komplettes Gesellschaftssystem auf den Kopf gestellt. Völlig verändert. Einfach weil sie taten, für was Jesus hier gebetet hat und was er vorher vorgelebt hat und getan hat und gesagt hat. Einfach weil sie diese Mauern zwischen Menschen eingerissen haben, zwischen Ethnien zum Beispiel, zwischen sozialen Herkünften. Oder weil sie sich um Leute gekümmert haben, die, denen es dreckig ging und auf der Straße saßen. Das, was Jesus auch getan hat. Oder weil sie Menschen Freunde nannten und nicht Knechte. Oder weil sie Leuten die Füße wuschen, im Bild gesprochen. Andere hochschätzten. Weil sie die Kaputten wertschätzten. Änderte sich über drei Jahrhunderte eine Gesellschaftsform. Sie etablierten von innen heraus Gedanken und ein neues Denken über Menschenwürde, über soziale Gerechtigkeit, über Gewaltlosigkeit. Das war eine Bewegung. Was Jesus hier sagt, dann wird die Welt erkennen. Das ist passiert. Sie lebten Einheit, manchmal kämpften sie auch dafür, wahrscheinlich oft. Aber das hatte die Kraft, die Welt zu verändern. So, die Frage ist, glauben wir, dass in so einer Kirche hier, und ich meine nicht die Institution, ich meine unsere Beziehungsnetzwerke hier, dass darin eine Kraft liegt, die Welt zu verändern. Und damit meine ich auch nicht die ganze Welt, sondern einfach unsere kleine Welt. Jesus behauptet, ja, daran, wie ihr miteinander umgeht, erkennt man, wie Gott ist. Ihr könnt miteinander anders umgehen, weil ihr einen Gott habt, der anders mit euch umgeht, als ihr es erwartet hättet. Ihr könnt lieben, weil Gott euch liebt. So. Das waren so drei Folgen. Und jetzt will ich diese drei Punkte noch jedes Mal einmal konkret machen. Also ich habe gesagt, du findest Gott nur im Anderen. Daraus entsteht die konkrete Herausforderung, lass dich ein auf Menschen. Vielleicht auf neue. Vielleicht kommst du seit ein paar Monaten und du kennst hier wenige oder keinen. Und manchmal denkst du, ja, ist ja nett sonntags hier, aber irgendwie habe ich auch mehr von Kirche erwartet. Es fehlt auch irgendwie was. Ja, das liegt daran, dass Jesus hier nicht betet. Wie sagt er das da? Ich sag's mal aus meiner Erinnerung, bevor ich suche. Sie sollen vollkommene Gottesdienste zelebrieren, damit die Welt erkennt. Sondern sie sollen vollkommen eins sein, Beziehung leben, damit die Welt erkennt. Könnte daran liegen. Und das fordert natürlich unsere Initiative. Wenn wir Beziehung brauchen, müssen wir sie irgendwie eingehen. So, ganz konkret, wir wollen in 2011 in Beziehungsnetzwerke investieren und wir haben überlegt, wie denn? Wir konzentrieren uns also auf Beziehung, auf Freundschaft, auf Leben teilen, hoffen uns darauf Flow und Mini-Churches sind eigentlich das Ideale. Immer wieder schauen sich Leute so eine Mini-Church an und finden darin Freundschaften und im kleinen Maßstab Kirche. Aber nicht alle. So, deswegen haben wir uns überlegt, wir könnten die noch kleinere Kirche erfinden. Die wird die Mini-Church nicht ersetzen, aber sie wird die Stufe so ein bisschen runtersetzen und es erleichtern, mal Beziehungen zu suchen. Die Mikro-Church. Der Unterschied zur Mini-Church ist, sie ist zeitlich begrenzt. Sie fängt an und sie ist wieder vorbei, ist ja auch nett. Um was es sich inhaltlich dreht, ist völlig egal, solange es legal ist. Und jeder kann eine gründen. So, wir bieten eigentlich einfach die Plattform dafür. Schaut mal auf der Homepage unter Kirche im Wohnzimmer und dann gibt's da Mini-Church und Mikro-Church seit gestern. Und da findet ihr schon 12 Angebote, 12 Leute, die sagen, also ich würde das und das machen, wer hat Bock mitzumachen? Und ich sage mal ein paar Sachen, die es da gibt. Also da gibt es sowas wie gemeinsames Fitnesstraining, eher die lockeren Sachen. Manche nähen zusammen, Sachen, die man anscheinend, die nachher sogar irgendwie so gut aussehen, dass man sie irgendwo verkaufen kann, habe ich gehört. Also jedenfalls schöne Sachen. Aber auch wenn man kein Nähprofi ist, kann man mitmachen. Lest mal, da drauf wird das besser beschrieben. Einiges dreht sich einfach um gemeinsames Essen. Eins dreht sich um Fotografie und es gibt sogar einen Tauchkurs, der kostet aber Geld. Aber mit Leuten tauchen lernen ist auch eine Art, Leute kennenzulernen. Also, und dann gibt es auch Inhaltliches. Jemand bietet einen Workshop an zum Thema kommunitäres Leben und Kinder aufnehmen. Ziemlich komplex. Aber sie sagen, wir denken als Familie manchmal darüber nach, sollten wir anderen Kindern ein Zuhause bieten, die nicht unsere eigenen sind. Und wir denken auch, ob das vielleicht im Rahmen von gemeinsamem Leben mit anderen zusammen möglich wäre. Und wenn es Leute gibt, die solche Gedanken haben, wir würden uns gerne mit euch treffen und darüber reden, austauschen. Auch ein bisschen die rechtlichen Sachen anschauen, was da eigentlich geht und wie das läuft in unserem Land. Mit Kinderpflege und so. Oder eine Mikrochurch dreht sich einfach ums Thema Gemeinschaft. Das Thema heute. Oder eins dreht sich um Frau sein, ist nur für Frauen, ja. Aber Frau sein, aber was sagt die Bibel dazu? Kann man da irgendwie helfen für Frau sein heute draus? Also, und da gibt's noch mehr. Schaut mal da drauf und überlegt. Ihr findet vor allem die E-Mail-Adresse desjenigen, der das macht. Und das Ziel ist schlicht und ergreifend, Leute sollen Leute kennenlernen. Beziehung leben. Und dieses große Ding, Einheit, das fängt irgendwie erstmal ganz einfach an, indem man mit Leuten tauchen lernt vielleicht. Kleine, ganz normale Sache. Das Ganze läuft einfach zwischen jetzt und der Sommerpause. Und wenn du inspiriert bist, dann kannst du selber, du findest auch eine E-Mail-Adresse, wo du sagst, ich habe auch eine Idee, schicke ich dahin. Dann kriegst du ein Formular, füllst ein bisschen aus, Datum und so und was die Voraussetzungen sind. Und dann setzen wir das da drauf. Und dann entsteht vielleicht um deine Idee herum eine Mikrochurch. So. Weil Gott findest du nur im Anderen. Zweitens, habe ich eben gesagt, Kirche muss ein bisschen wie im Himmel sein. Ich meine nicht heile Welt, ich meine zusammen sein mit Leuten, die so anders sind als du. Die konkrete Herausforderung daraus ist, Beziehung ertragen. Auch ein bisschen Beziehung ertragen. Dieser Clip vorhin, ne? Manchmal fühlt sich Kirche so ein bisschen so an wie dieser Haufen liebenswerter, aber auch ziemlich merkwürdiger Jungs. Manchmal sind wir eigenartig. Und ich will einfach nur mal rüberbringen, diese Leute hier in dieser Kirche, wenn du Beziehung zu ihnen suchst, werden nicht alle deine Erwartungen erfüllen. Vielleicht suchst du hier den Traumpartner. Die Chancen sind auch gut. Aber ich würde es auch nicht garantieren. Manche sehen unheimlich gut aus, aber wenn man sie näher kennenlernt. Also. So, oder? Ich meine das eigentlich ernst. Vielleicht wirst du irgendwann enttäuscht sein, weil es gar nicht so viele Leute gibt, die genauso ticken wie du. Wo du auf einer Wellenlänge bist, die deine Lebenswelt teilen. Vielleicht merkst du, die Leute haben ganz andere Probleme als ich. Oder schlimmer, die Leute haben Probleme und wollen sie mit mir teilen. So, also, ich will euch ein bisschen die Illusion nehmen, dass Kirche ein emotionales Schlaraffenland ist. Manche von euch haben die vielleicht überhaupt nicht, aber manche haben die. Die Frage ist mehr, also die Kirche wird dir nicht alles geben, was du vom Leben erhoffst. Ja, die Frage ist mehr, ob du bereit bist, mit Menschen Einheit zu leben, von denen du einige auch ertragen musst. Wenn alle, dann such dir eine andere Gemeinschaft. Ja, aber einige auch ertragen musst. Bist du bereit, in Gemeinschaft zu investieren, nicht nur zu hoffen, dass du da was raussaugen kannst. Und zwar zu investieren, auch wenn sie nicht so kuschelig ist oder die Leute so mega interessant oder die Jungs so hübsch oder die Kinder so gut erzogen oder wie auch immer. So, sondern weil du einfach mit Gott an eine Gemeinschaft glaubst, die Leute verbindet, die eigentlich sonst nichts verbindet. Die deshalb dem Himmel ähnlich sieht. Also konkret wäre das vielleicht ein bisschen ein paar Illusionen loszulassen. Es bringt nicht nur was, es kostet auch was. Dritter Punkt, Gemeinschaft verändert die Welt für andere Leben, wäre die Konkretion daraus, für andere Leben. Die Typen in dem Schuhladen, ne? Die sind merkwürdig. Und die Jungs, die um Jesus rumstehen, sind es auch ein bisschen. Ein kleiner, schwacher Haufen, denen traut man nicht zu, dass sie die Welt verändern da draußen. Aber Gott traut es ihnen doch zu, weil er sagt, meine Herrlichkeit steckt in diesen Leuten. Und ihr Herz ist verändert. Diese Typen in dem Schuhladen, die geben dann ihr Geld für Schuhe und bekommen nur ein paar Luftballons dafür und das Gefühl, etwas für einen anderen getan zu haben. Und davon träume ich, dass Kirche sowas Ähnliches ist. Eine Gemeinschaft, die für andere da ist. Wie könnte das aussehen konkret? Ich sehe das in unserer Gemeinde. Aber das Beispiel, was ich bringe, stammt aus einer anderen. Habe ich gelesen. Finde ich eine schöne Geschichte und damit schließe ich ab. Da ist eine Familie mit kleinen Kindern und die lernen eine Kirche kennen, so ähnlich wie unsere, bisschen größer. Fühlen sich dort wohl, finden eine Beziehung zu Gott und schließen sich dieser Kirche auch irgendwie lose an, gehen da jedenfalls immer hin. Und dann geht der Mann fremd, verlässt seine Familie über Nacht, nimmt das Auto mit, hinterlässt 2 unbezahlte Monatsmieten, das Telefon ist schon abgeschaltet. Und die Frau ist überfordert, weiß nicht, wie man an Sozialhilfe kommt, sitzt da in ihrem Haus, während morgens ihre Nachbarn zur Arbeit fahren, wie gewohnt, und sitzt dann in ihrem Haus mit ihren Kindern und weint die meiste Zeit. Und irgendwann haben sie nichts mehr zu essen. Und sie weiß sich nicht mehr zu helfen, wartet, bis es dunkel ist und fängt an, die Mülltonnen ihrer Nachbarn zu durchsuchen. Eines Tages klingelt es, und glaubst du oder nicht, ein Engel steht vor der Tür. Verschwindet, schaut sich um, verschwindet wieder. Kurze Zeit später kommen Leute mit einer warmen Mahlzeit. Ein Mann und sein Sohn bringen Tüten mit Kleidern und Lebensmitteln vorbei. Jemand bringt einen Stapel 20-Dollar-Scheine. Die Geschichte ist aus Amerika. Die Frau kennt die Leute nicht, aber sie sagen, das kommt alles aus der Kirche. Am nächsten Tag ist die Miete bezahlt, das Telefon geht wieder. 2 Frauen kommen vorbei und geben ihr einen Autoschlüssel und sagen, da ist ein schönes Auto, das ist jetzt deins. Und sie organisieren für die nächsten Tage die Kinderbetreuung, damit die Frau Arbeit suchen kann. Und dann, heute sagt sie, steht sie wieder auf eigenen Beinen und sagt, diese Kirche hat mir das Leben gerettet. Und der Engel war eine Mitarbeiterin des Kindergottesdienstes, in das die Kinder ein paar Mal gegangen sind oder längere Zeit gegangen sind. Die bemerkt, die Kinder kommen nicht mehr. Und sie ruft da an und merkt, das Telefon ist abgeschaltet und denkt sich, naja, die sind weggezogen. Und sie will die Kinder aus der Kartei löschen, aber immer wenn sie das machen will, hat sie ein ungutes Gefühl. Und irgendwann sucht sie dann die Adresse dieser Leute raus und fährt mal hin, nur so zur Sicherheit. Diese Kirche ist eine sehr große Kirche, also sie hat Hilfe für solche Fälle organisiert. Es ist relativ normal, dass man ein Auto bekommt, wenn man keines hat, weil es reiche Leute in dieser Kirche gibt, die sagen, wir brauchen es nicht in Zahlung geben, wir können es auch hier abgeben. Für Leute, die es sich nicht leisten können. Aber es ist ein Beispiel für Gemeinschaft, die Welt verändern kann. Jetzt haben wir keine Autos zu verschenken, ich jedenfalls nicht. Aber auch das wäre in dieser Kirche nicht passiert, wenn nicht ein Mensch aufmerksam gewesen wäre auf die Leute um sie herum und gemerkt hätte, da ist jemand, der braucht vielleicht Hilfe. Da müsste die Kirche vielleicht für andere da sein. So, ich bin am Schluss. Ich habe gedacht, ich könnte das nochmal zusammenfassen, aber eigentlich teilen wir diese Zettel immer aus. Da stehen die Punkte drauf, damit ihr euch halbwegs behalten könnt, um was es ging. Also, du findest Gott nur im Anderen. Lass dich auf andere ein, Mikrochurches. Beziehung kann ein bisschen wie im Himmel sein, aber das bedeutet auch, Beziehung mit Menschen zu ertragen, die gar nicht so genau so sind, wie ich sie gern hätte. Und Beziehung kann die Welt verändern, wenn wir uns darauf einlassen, für andere zu leben. Jetzt haben wir die Zeit mit der Band und Liedern und Gebet. Nutzt sie mal, um mit Gott zu reden oder über das euch Gedanken zu machen, was ich gesagt habe oder an anderen Gedanken, den ihr hattet während der Zeit oder das, was einfach der nächste Schritt ist für euch.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.